Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich predige heute eine Predigt, über die ich schon lange nachgedacht habe. Und einige von euch wissen das auch, dass ich schon seit Monaten mit dem Gedanken spiele. Und jetzt kommt sie. Und die Predigt trägt den Titel: Wie werde ich meinen Pastor los? Wenn ihr wollt, schlagt gerne auf zum ersten Brief des Apostels Petrus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. 1. Petrus 5, ich lese uns die Verse 1 bis 4. Hört das Wort des Herrn. Die Ältesten und die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig. Und jetzt kommt der entscheidende Vers für unsere Predigt. Und nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Also, ich halte heute also die Predigt, über die ich schon ungefähr seit einem Dreivierteljahr nachdenke. Der Titel lautet: Wie werde ich meinen Pastor los? Und natürlich ist der Titel provokant. Aber das macht ja nichts. Denn der kommt mir seit Monaten immer wieder in den Kopf. Also dachte ich, dann nehme ich den auch. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich was sage, was ein bisschen provokant ist. Worum geht es in dieser Predigt? Es geht darum, welche Autorität ein Pastor hat, wo die Grenzen seiner Autorität sind und was die Gemeinde tun muss, nicht tun kann, tun muss, wenn er diese Grenzen überschreitet. Und im schlimmsten Fall muss sie ihn loswerden. Daher der Titel: Wie werde ich meinen Pastor los? Warum predige ich darüber? Das ist nämlich ein ziemlich ungewöhnliches Thema für eine Predigt. Ich habe lange gesucht im Internet nach Predigten zu diesem Thema, aber ich habe so gut wie nichts gefunden. Und wenn ich was gefunden habe, dann ging es genau in die andere Richtung, nämlich dann wurden die Pastoren besonders in Schutz genommen. Ihr könnt euch ja selbst überlegen, woran das wohl liegt, dass Pastoren nicht so gern über dieses Thema predigen. Und ich vermute, dass sich auch ein paar Pastoren über das ärgern werden, was ich heute sage und ich wieder die ein oder andere E-Mail bekomme. Aber das bin ich mittlerweile gewohnt und es interessiert mich auch nicht groß. Ich spreche aber nicht über dieses Thema, weil ich einfach gerne andere Pastoren ärgere, sondern weil es ein wichtiges Thema ist, über das mal jemand sprechen muss. Paul Washer wurde einmal gefragt, was in unserer Generation die größte Gefahr für die Kirche sei. Und da fällt uns bestimmt einiges ein, was in unserer Generation, in dieser Zeit die größte Gefahr für die Kirche ist. Und Paul Washers Antwort war: Pastoren. Und als die Zuhörer anfingen, darüber zu lachen und dachten, es sei ein Witz, bestätigte er es noch einmal: Ich meine es ernst. Pastoren. Er hat recht. Unqualifizierte, unbiblische Pastoren, die schlecht lehren und schlecht vorstehen, sind die größte Gefahr für die Kirche. Wenn die Kirche biblische, starke Führer hat, dann mag einiges von außen kommen und sie wird stehen. Aber wenn die Kirche schwache, unbiblische Führer hat, dann wird es schwer. Und dafür müssen wir nicht einmal an die Staatskirchen denken oder an die großen Irrlehrer und Scharlatane, die es überall gibt. Ich predige nie mit denen im Kopf. Die sind sowieso völlig abgefallen, die interessieren mich nicht. Mich interessiert die wahre Kirche. Und leider betrifft das auch die wahre Kirche. Das betrifft einen großen Teil der Pastoren in den Freikirchen und sogar in den reformierten Gemeinden in unserem Land. Und wer das bei Corona nicht verstanden hat, der wird das wohl auch nie verstehen. Ein reformierter Pastor aus Amerika sagte zur Corona-Zeit, wenn das alles hier vorbei ist, brauchen wir in Amerika Zehntausende neue Pastoren. Er hat recht. Und ebenso in Deutschland. Wir brauchen Tausende neue Pastoren. Alle, die bei Corona offenbart haben, dass sie keine Pastoren sein sollen, müssten eigentlich ausgetauscht werden. Aber das ist nicht geschehen, weder hier noch in Amerika. Die Pastoren machen einfach weiter, als sei nichts gewesen. Sie verschweigen all ihre Fehler und Sünden, sie tun keine Buße, sie bitten nicht um Vergebung. Und das schmerzt mich wirklich, die Schafe stellen sich weiter unter die tyrannische, schlechte Führung dieser Männer, anstatt sie loszuwerden oder notfalls vor ihnen zu fliehen. Wir haben immerhin ein Ehepaar unter uns, das geflohen ist vor solchen Pastoren. Das ist kein neues Phänomen an sich. Matthew Henry schrieb schon über Pastoren. Sie missbrauchen die Herde Gottes, indem sie Irrlehren verbreiten, autoritäre Führung ausüben oder sich in persönlicher Unmoral ergehen. Ja, tatsächlich ist dieses Problem noch viel älter. Dieses Problem mit den Hirten ist uralt. Hört mal, was Gott dazu sagt. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach, Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Wie bei Corona. An sich selbst gedacht, nicht die Herde geweidet. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Verwundete nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgeführt und das Verlorene nicht gesucht und mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte. Und so wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren. Hört ihr, solche Hirten sind keine Hirten. Wenn du ein Schaf bist mit so einem Hirten, hast du keinen Hirten. Und so wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren. Und sie wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß und wurden zerstreut. Meine Schafe irren umher auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Solche Hirten zerstören Schafe. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr. Weil meine Schafe zur Beute und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da ist und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und die Hirten sich selbst weiden, aber nicht meine Schafe weiden. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern. Und machen, dass sie aufhören, die Schafe zu weiden, damit die Hirten nicht mehr sich selbst weiden. Und ich werde meine Schafe von ihrem Mund erretten, dass sie ihnen nicht mehr zur Speise seien. Hesekiel 34, 1 bis 10. Leider gibt es auch heute viele Hirten, auf die diese Worte Gottes zutreffen. Aber auch wenn ich jetzt über diese Dinge predige, dann ist das nicht in erster Linie eine Strafpredigt gegen andere Pastoren. Auch wenn es das auch ist und wenn sie es verdienen. Aber es ist nicht in erster Linie eine Strafpredigt gegen andere Pastoren. Ich habe nämlich gar nicht die Hoffnung, dass sich in anderen Gemeinden etwas ändern wird. Ich will aber, dass unsere Gemeinde nicht so ist. Ich will euch, meine Gemeinde, lehren und ausrüsten, damit ihr erkennt, wenn ich meine Grenzen überschreite, wenn ich ein schlechter Hirte bin und wenn es Zeit ist für euch, für diese Gemeinde, mich loszuwerden. Wenn ich meine Position als Pastor missbrauche, dann will ich nicht, dass diese Gemeinde so endet wie andere Gemeinden, die einfach alles dulden, was der Pastor tut, die einfach unter ihm bleiben, obwohl er kein Hirte ist, sondern ich will, dass ihr aufsteht gegen mein sündhaftes Verhalten und euch zur Wehr setzt gegen mich. Versteht ihr das? Das ist eure Pflicht als Gemeinde. Über mich, euren Hirten, zu wachen und einzugreifen, wenn nötig. Jemand sagte mal, aber damit gibst du deiner Gemeinde doch eine geladene Waffe gegen dich in die Hand. Ja, richtig. Ich will, dass ihr diese Waffe habt und dass ihr wisst, wie man mit ihr umgeht. Ich will sicherstellen, dass diese Waffe mit biblischer Munition geladen ist und unter biblischen Bedingungen abgefeuert wird. Auch wenn sie, und Gott möge es verhüten, aber auch wenn sie gegen mich gerichtet werden muss. Denn es geht in der Gemeinde nicht um mich und um meine Ehre. Es geht nicht um die Ehre des Pastors. Und es darf in unserer Gemeinde niemals so weit kommen. Und ich ermahne euch, lasst es niemals so weit kommen in dieser Gemeinde. Es geht in der Gemeinde nicht um den Pastor, es geht um Christus und um seine heilige Braut. Und wehe dem Pastor, der herrscht über die Braut des Herrn, wie wir es gerade gehört haben. Ich will also über folgende Fragen sprechen. Welche Autorität hat mein Pastor? Wo sind die Grenzen seiner Autorität? Und was, wenn er diese Grenzen überschreitet? Wenn ich von Pastor spreche, meine ich damit alle Männer, die einer Gemeinde vorstehen, die als geistliche Leiter fungieren. Ob sie nun Pastor genannt werden oder Ältester oder Gemeindeleiter oder gar keine Bezeichnung haben und meinen, sie sind alle nur Brüder und trotzdem leiten einige. Im Neuen Testament finden wir unterschiedliche Bezeichnungen für dieses Amt, zum Beispiel Presbyterion, Ältester oder Presbyter oder Episkopos, Aufseher oder Hüter, davon haben wir das Wort Bischof, oder Poimen, Hirte, oder lateinisch Pastor. Im Internet gibt es Spezialisten, die behaupten, die Bibel kenne kein Amt des Pastors. Damit wäre das dann auch geklärt. Das ist einfach lateinisch für Hirte. Kennt die Bibel sehr wohl. Einmal spricht die Schrift auch von Hirten und Lehrern. Das ist ein Amt, das Hirten- und Lehramt, nicht zwei Ämter. Außerdem findet sich an einer Stelle noch der Begriff Hegeomai, Führer. Diese unterschiedlichen Begriffe bezeichnen alle dasselbe Amt, nämlich das des geistlichen Leiters einer Gemeinde. Es sind nicht drei unterschiedliche Ämter, auch wenn das manche Kirchen so handhaben und sich eine unbiblische Ämterhierarchie aufgebaut haben. Es ist ein und dasselbe Amt. Wer darf in dieses Amt eingesetzt werden? Wer darf Pastor werden? Dafür hat Gott uns biblische Kriterien gegeben. Nur wer diese Kriterien erfüllt, darf als Pastor eingesetzt werden. Der Sinn und Zweck davon ist, möglichst von vornherein zu verhindern, dass jemand in dieses Amt eingesetzt wird, der dafür ungeeignet ist. Und bei dem schon am Anfang klar ist, dass er das Amt schlecht ausüben wird. Wir finden diese Kriterien in 1. Timotheus 3, 2 bis 7 und Titus 1, 6 bis 9. Ich will heute nicht im Detail darauf eingehen, nur so viel. Alle Kriterien beziehen sich auf den Charakter, das Verhalten und die Familie des Pastors. Nur eines betrifft die Fähigkeit zu lehren. Damit ist klar, dass es nicht reicht, dass jemand irgendwo Theologie studiert hat. Das sagt, wenn überhaupt, nur etwas über seine Lehrfähigkeit aus. Und meistens nicht mal das. Aber es sagt nichts aus über die anderen biblischen Kriterien. Daher muss ein Mann nicht einfach irgendwo Theologie studieren, er muss in der Gemeinde beobachtet und erprobt werden. Diese Kriterien sollten wir ernst nehmen, denn Gott nimmt sie ernst. Wer diese Kriterien nicht erfüllt, darf nicht Pastor sein. Und wer diese Kriterien nicht mehr erfüllt, obwohl er sie vielleicht früher mal erfüllt hat, darf nicht Pastor bleiben. Wenn ich eines dieser Kriterien nicht mehr erfülle, bin ich nach Gottes Urteil nicht mehr geeignet für das Amt des Pastors und dann muss die Gemeinde Gott gehorchen und entsprechend handeln. Unter diesen Kriterien finden sich auch solche, die verhindern sollen, dass jemand zum Pastor eingesetzt wird, der seine Position missbrauchen und in der Gemeinde tyrannisch herrschen wird. Zum Beispiel diese: nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, sondern besonnen und gerecht. Titus 1, 7 und 8. Bescheiden und nicht streitsüchtig. 1. Timotheus 3, 2 und 3. Nicht ein Neuling, damit er sich nicht aufbläht. 1. Timotheus 3, Vers 6. So dürfen Pastoren nicht sein. Sie dürfen sich nicht aufblähen. Sie dürfen nicht eigenmächtig werden. Sie müssen bescheiden bleiben. Sie müssen Gerechtigkeit üben. Wie gesagt, predige ich heute nicht über diese Kriterien. Es geht mir in dieser Predigt nicht um die Amtseignung an sich, sondern um die Amtsausführung, also um die Art und Weise, wie ein Pastor sein Amt ausübt. Es gibt noch einen zweiten Mechanismus neben diesen Kriterien, der verhindern soll, dass ein Pastor in seiner Gemeinde herrscht, nämlich die Pluralität der Ältesten. Es ist das biblische Gebot, dass eine Gemeinde nicht von einem Mann allein geleitet werden soll, sondern von mehreren Männern gemeinsam. Apostelgeschichte 14, 23 und 15, 6 und Titus 1, Vers 5. So können sich diese Männer gegenseitig kontrollieren und die Gewalt in der Gemeinde ist auf mehrere aufgeteilt, um die Tyrannei eines Einzelnen zu verhindern. Es kann zwar sein, das war auch in der Schrift so, dass eine Gemeinde bei ihrer Gründung nur einen oder sogar keinen Pastor hat. Aber das ist ein Mangel, der in Ordnung gebracht werden muss. Paulus schreibt an Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste, Plural, anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Titus 1, Vers 5, ein biblisches Gebot. Deswegen machen wir es bei unseren Gemeindegründungen, die bisher nur einen Pastor haben, auch so, dass wir im regelmäßigen Austausch sind mit diesen Pastoren, um diese gegenseitige Kontrolle und Korrektur auf diesem Weg zu haben. Und auch ich bin dankbar, dass ich diese Gemeinde nicht alleine leite, sondern Pastor Peter an meiner Seite habe, der mich kontrolliert und korrigiert. Denn sonst hätte ich sicher schon einigen Schaden angerichtet. Oder noch mehr als eh schon. Und ich bin sogar dankbar, dass Pastor Peter mich an seiner Seite hat. Ich glaube, das hat Gott so gut eingerichtet. In beide Richtungen. Diese Kontrolle durch Mitälteste ist sehr wichtig. Ich höre immer wieder über Männer, die einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben, dass sie auf niemanden mehr hören. Dass man sie nicht mehr korrigieren kann. Das ist eine große Gefahr. Eine große Gefahr für diese Männer und für die, die unter ihrer Herrschaft sind. Obwohl es diese biblischen Sicherheitsvorkehrungen gibt, die verhindern sollen, dass ein Ungeeigneter überhaupt in das Amt des Pastors kommt, kommt es immer wieder vor, dass Pastoren ihr Amt schlecht ausüben und in der Gemeinde herrschen. Und nicht zuletzt wird es auch daran liegen, dass diese Kriterien meist überhaupt nicht beachtet werden bei der Suche und der Einsetzung eines Pastors. Lasst uns also jetzt schauen, welche Autorität ein Pastor hat. Welche Autorität hat mein Pastor und wo sind ihre Grenzen? Pastor John MacArthur wurde genau diese Frage einmal gestellt, in einer Fragestunde vor rund 7 Jahren. Welche Autorität hat mein Pastor? Seine Antwort war, keine. Keine Autorität. Oh, ich habe mich damals geärgert über diese Antwort. Damit untergräbt er ja auch meine Autorität in meiner Gemeinde. Was, wenn die Gemeinde jetzt anfängt zu rebellieren und sagt, du hast ja gar nichts zu sagen. MacArthur sagt, du hast keine Autorität. Und ich habe meinem Ärger auch Ausdruck verliehen, nicht in einer Predigt oder sowas, nicht öffentlich, aber in ein paar persönlichen Gesprächen. Und ich bekenne hiermit, dass ich dumm war und unverständig und stolz. Pastor MacArthurs Antwort war absolut richtig und biblisch. Und ich war blöd. Und ich tue Buße darüber, dass ich mich über Pastor MacArthur geärgert habe und falsch über ihn gesprochen habe. Also falls ich mit einem von euch damals vor ungefähr 7 Jahren darüber gesprochen habe, bitte vergebt mir, ich habe falsch geredet. Und damit John MacArthur das auch weiß, habe ich ihm auch geschrieben und um Vergebung gebeten. Das ist die Wahrheit. Dein Pastor hat keine Autorität. Weder über die Gemeinde, noch über dich und dein Leben. Ich habe absolut gar keine Autorität über die Gemeinde oder über dich und dein Leben. Und ich habe das mit Pastor Peter abgesprochen. Wir sind uns zwar nicht konkret einiger Dinge bewusst, wobei mir bei der Selbstreflexion, bei der Predigtvorbereitung schon so 1, 2 Situationen in den Kopf gekommen sind, wo ich dachte, da habe ich, glaube ich, nicht so gehandelt, als hätte ich keine Autorität über die Gemeinde und über euch und euer Leben. Deswegen darf ich auch in meinem Namen und auch in Pastor Peters Namen euch alle um Vergebung bitten, wenn wir das anders gehandhabt haben, wenn wir irgendwo doch geherrscht haben über die Gemeinde oder über euch und euer Leben, als hätten wir Autorität. Der Pastor hat keine Autorität. Wenn ich diese Aussage jetzt aber so stehen lasse, dann ist klar, dass das zu Missverständnissen führt. Also muss ich erklären, was genau ich damit meine. Nichts in meiner Person oder meinem Amt verleiht mir irgendeine Autorität. Ich kann der größte und schönste und klügste und stärkste von euch sein. Ich kann Pastor der größten und besten Gemeinde sein. Nichts davon verleiht mir persönlich irgendeine Autorität. Die einzige Autorität, die ich als Pastor habe, ist die Bibel. Seht ihr, die Gemeinde und jeder einzelne Christ gehört Jesus, nicht dem Pastor. Jesus hat uns erkauft durch sein Blut, nicht der Pastor. Ich habe niemanden von euch erkauft mit meinem Blut und ich könnte es auch nicht, denn ich bin nur ein Sünder. Und deshalb ist der Herr Jesus der Herr der Gemeinde, das Haupt der Gemeinde und nicht der Pastor, nicht ich. Die Gemeinde ist der Leib Jesu, nicht mein Leib. Paulus schreibt über Christus, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alle Dinge bestehen durch ihn und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfang ist. Der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Kolosser 1, 14 bis 20. Der Pastor, der das von sich behaupten kann, der kann sich als Herr der Gemeinde aufführen. Ansonsten sollte er diese Rolle lieber Christus allein überlassen. Denn Christus ist der Autokrat, der Alleinherrscher. Er hat alles erschaffen und alles ist für ihn erschaffen. Er hat alles erkauft durch sein Blut. Nicht nur Menschen, sondern alle Dinge. Er ist das Haupt der Gemeinde und er hat Vorrang in allem. Ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde, Matthäus 28, 18. Auch alle Gewalt über die Gemeinde und alle Gewalt über dich und dein Leben. Und wenn ein Mensch in eine Position der Autorität kommt, sei es in der Gemeinde oder sonst wo, dann nur, weil Christus ihm diese Autorität verliehen hat, denn alle Autorität, alle Gewalt ist seine. Und manchmal leiht er einem Menschen etwas davon. Jede menschliche Autorität ist verliehene Autorität, verliehen von Christus. Diese Wahrheit hatten wir vor ein paar Jahren schon gelernt in Bezug auf den Staat. Da hieß es, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Diejenigen aber, die bestehen, sind von Gott eingesetzt. Römer 13, 1. Das gilt nicht nur für den Staat, sondern für jede Autorität. Jede Autorität ist verliehene Autorität. Die Autorität des Staates, die Autorität, die du vielleicht hast als Ehemann über deine Frau, die Autorität, die du hast als Vater oder Mutter über deine Kinder und die Autorität, die der Pastor hat in der Gemeinde, es ist verliehene Autorität und deshalb muss sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Verleihers ausgeübt werden, mit den Anweisungen Christi. Deswegen spricht unser Text von Christus als dem Erzhirten. Die Pastoren sind nur Unterhirten. Sie haben nichts zu sagen. Unsere Aufgabe ist allein, die Anweisungen des Erzhirten auszuführen. Paulus schreibt, dass Pastoren Gottes Verwalter sind. Titus 1, Vers 7. Pastoren verwalten nur das, was dem Herrn gehört. Und sie sind bei der Verwaltung an seine Anweisungen gebunden. Sie führen nur seinen Willen aus. Und wenn sie das tun, dann haben sie Autorität. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie sich außerhalb des Willens Christi befinden, wenn es ihr eigener Wille ist, den sie durchsetzen wollen, dann haben sie null Autorität. Wer die Anweisungen Christi beachtet für den Hirtendienst, der überschreitet die Grenzen seiner verliehenen Autorität und außerhalb dieser Grenzen hat er keine Autorität. Denn dafür wurde ihm nie Autorität verliehen. Man kann faktisch die Macht haben, Dinge durchzusetzen. Aber dann handelt man ohne legitime Autorität. Dann handelt man als ein rechtswidriger Tyrann. Dann wird man sich verantworten müssen vor Christus. Wenn ich als Pastor in irgendeiner Weise Autorität ausüben will, die mir nicht von Christus verliehen ist, durch die Bibel, dann handle ich ohne Autorität. Nicht mit ein bisschen Autorität, ohne Autorität. Dann tue ich genau das, was unser Predigttext verbietet. Dann übe ich mein Amt aus als jemand, der über seine Besitztümer herrscht. Dann verhalte ich mich so, als wäre die Gemeinde mein Besitztum, mein Eigentum, als könnte ich hier meinen Willen durchsetzen. Als könnte ich hier tun und lassen, was ich will. Aber es ist nicht mein Besitztum. Es gehört Christus. Und wer kann es wagen, Christus seine Herrschaft, sein Besitztum streitig machen zu wollen? Ich darf in der Gemeinde nicht machen, was ich will. Ich darf mich nicht auf irgendeine eigene Autorität berufen, denn sie ist nicht mein Besitztum. Ich darf nur ausschließlich das machen, was Christus will. Sonst handle ich ohne Autorität. Und jetzt die Frage an euch. Muss man jemandem gehorchen, der ohne Autorität handelt? Natürlich nicht. Niemand ist vor Gott verpflichtet, jemandem zu gehorchen, der keine gottverliehene Autorität hat. Wenn ich etwas zu dir sage, was nicht mit der Bibel begründbar ist, dann haben meine Worte ungefähr dieselbe Autorität, wie wenn irgendein Fremder auf der Straße dich anspricht. Es kann dir einfach mal völlig egal sein, was der sagt. Er hat keinerlei Autorität über dich. Und Achtung, weil viele verstehen das falsch. Es kommt nicht darauf an, ob jemand von dir etwas Sündhaftes fordert oder nicht. Selbst wenn ich von dir etwas fordere, was nicht sündhaft wäre, bist du trotzdem nicht verpflichtet, es zu tun, weil ich kein Recht habe, es von dir zu fordern. Der Fremde auf der Straße kann irgendwas Gutes von dir fordern. Du musst es nicht tun. Er kann nichts von dir fordern. Er hat keine Autorität. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Beispiel aus der Predigt über Römer 13. Ist auch wieder ein paar Jahre her. Wenn dein Pastor von dir verlangt, dass du jeden Tag Hühnersuppe isst, dann mag es keine Sünde sein, Hühnersuppe zu essen. Aber du musst trotzdem nicht gehorchen, weil dein Pastor kein Recht hat, dir das vorzuschreiben. Du darfst selbst entscheiden, was du essen willst. Ja, es ist sogar andersherum. Wenn du gehorchen würdest, würdest du sündigen. Denn Gott hat dir Autorität gegeben über dein Essen, über das, was deine Familie ist. Du solltest diese Autorität nicht an jemanden anderen abgeben. Du solltest nicht zulassen, dass jemand anders über deine Familie und euren Essensplan herrscht. Und du versündigst dich tatsächlich gegen den Pastor. Denn du lässt zu, dass er sündigt, dass er sich als Tyrann verhält. Anstatt der Sünde entgegenzutreten, ermutigst du ihn auch noch darin, weil du mitmachst in seiner Sünde. Noch ein Beispiel. Wenn die Polizei etwas von dir fordert, dann musst du nur gehorchen, wenn sie das Recht hat, es von dir zu fordern. Und das Recht hat sie nur, wenn es ihr verliehen wurde durch ein Gesetz. Genauso mit dem Pastor. Ich habe nur das Recht, etwas von dir zu fordern, wenn mir dieses Recht verliehen wurde durch ein Gesetz, das Gesetz Gottes in der Bibel. Oder noch konkreter, wenn die Polizei morgens vor deiner Tür steht und deine Wohnung durchsuchen will, dann fragst du hoffentlich nach dem Durchsuchungsbefehl. Und ohne Durchsuchungsbefehl kommen sie nicht rein. Die Bibel ist der Durchsuchungsbefehl des Pastors. Wenn ich zu dir komme mit der Bibel in der Hand, dann komme ich mit Autorität. Nicht mit meiner Autorität. Nochmal, ich habe keine Autorität. Ich komme mit göttlicher Autorität. Mit der Autorität des Wortes Gottes. Aber wenn ich keinen Durchsuchungsbefehl habe, wenn ich etwas von dir fordere, das sich nicht aus der Bibel ergibt, ich kann dir das nicht vorweisen, dann habe ich keine Autorität und du bist nicht verpflichtet, mir zu gehorchen. Einige sind dann ganz schlau und meinen, hier ist doch die Bibelstelle. Gehorcht euren Führern und seid fügsam. So, das ist keine Qualifikation. Immer gehorchen, immer fügsam sein, denn sie wachen über eure Seelen, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Hebräer 13, 17. Da haben wir es doch. Du musst deinem Pastor immer gehorchen, immer schön fügsam sein. Sonst muss dein Pastor über dich seufzen. Und das ist dann zu deinem eigenen Nachteil. Das ist eine Verdrehung der Schrift. Selbstverständlich musst du nicht gehorchen und fügsam sein, wenn dein Pastor etwas fordert, was er nicht fordern darf. Es mag zwar sein, dass er dann seufzt über dich, aber das ist dann ein sündhaftes Seufzen, das zu seinem Nachteil ist, nicht zu deinem. Wörtlich heißt es übrigens, lasst euch überzeugen von euren Führern. Aber natürlich lässt du dich nur von der Wahrheit überzeugen und nicht von Lüge. Was ist der Maßstab dafür? Die Schrift. So wie die Berührer sich gerne von Apostel Paulus überzeugen ließen. Bereitwillig heißt es. Wie? Indem sie einfach alles blind glaubten, was der Apostel ihnen sagte? Einfach alles taten? Einfach gehorchten und sich fügten? Nein. Indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich so verhielte. Apostelgeschichte 17,1. Also wenn du selbst den Apostel prüfst an der Schrift, bevor du ihm bereitwillig folgst, dann solltest du erst recht den Pastor prüfen. An der Schrift. Hört mal, was der große liebe Kommentator Matthew Henry schreibt. Es ist kein bedingungsloser Gehorsam oder absolute Unterordnung, die hier gefordert wird, sondern nur so weit, wie es mit dem Sinn und Willen Gottes, der in seinem Wort offenbart ist, übereinstimmt. Und doch ist es wirklich Gehorsam und Unterordnung. Und zwar nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber der Autorität des Amtes. Wenn du mir gehorchst um Christi Willen, dann hast du dich tatsächlich auch mir untergeordnet. die in allen Dingen, die zu diesem Amt gehören, ebenso sicher von Gott ist wie die Autorität der Eltern oder der zivilen Obrigkeit in den Dingen, die zu ihrem Bereich gehören. Die Christen müssen sich unterordnen, um von ihren Amtsträgern unterwiesen zu werden und dürfen sich nicht für zu weise, zu gut oder zu groß halten, um von ihnen zu lernen. Und wenn sie feststellen, Achtung, und wenn sie feststellen, dass die Anweisungen der Amtsträger mit dem geschriebenen Wort übereinstimmen, müssen sie ihnen gehorchen, sonst nicht. Seht ihr, wir haben die Aufgabe, jeder miteinander und erst recht die Pastoren in der Gemeinde nicht zu herrschen, wie die in der Welt herrschen, dass sie Gewalt übereinander ausüben, sondern wir sollen einander dienen. Meine Aufgabe ist es nicht, über euch zu herrschen, wie ein Gewalttätiger. Meine Aufgabe ist es, euer Diener zu sein, ein Mitarbeiter an eurer Freude, dass ihr wächst im Glauben, dass ihr Freude habt im Glauben und nicht, dass ihr seufzt unter meiner tyrannischen Herrschaft. Versteht ihr, der Pastor ist nicht besser als andere Christen. Wir sind alle Brüder und niemand von euch muss von mir belehrt werden. Erkenne Gott. Ihr alle habt Gott erkannt. Ihr alle habt seinen Geist. Ihr alle seid seine Kinder. Wir sind alle Brüder. Und ich muss nicht so tun, als wäre ich besser und müsste euch belehren, wie man Gott erkennt. Und wir wollen alle Gottes Willen tun. Ich muss nicht über euch herrschen. Ich muss euch Gottes Willen zeigen in seinem Wort. Und das wird reichen. Denn ihr seid seine Kinder. Ihr seid seine Schafe. Ihr wollt seinen Willen tun. Ein Pastor, der herrscht, hat das nicht verstanden. Er hat sich aufgebläht. Und es geht ihm letztlich nicht um die Schafe. Es geht ihm nicht um seine Brüder. Er weidet sich selbst. So. Um zu verstehen, welche Autorität Christus einem Pastor konkret verleiht, müssen wir verstehen, was die Aufgaben eines Pastors sind. Denn nur für diese Aufgaben hat Christus Autorität verliehen. Über die Aufgabe eines Pastors könnte man leicht eine eigene Predigt halten, aber ich will mich möglichst kurz halten und es nur kurz umreißen. Also welche Aufgaben hat denn ein Pastor? Was kann er denn tun mit Autorität? Weil die Bibel ihm diese Aufgaben zuschreibt. Ja, er hat die Aufgaben und nur die Aufgaben, die Christus ihm in der Schrift zuweist. Und auch nur für diese Aufgaben hat Christus ihm Autorität verliehen. Sobald er sich außerhalb seiner biblischen Aufgaben bewegt, handelt er ohne Autorität. Was sagt also die Schrift über die Aufgabe des Pastors? Im Grunde ergeben sie sich schon auf den Bezeichnungen für dieses Amt. Ältester, Aufseher, Hirte, Führer, Lehrer. Der Pastor muss der Gemeinde vorstehen, wie ein Vater seinem eigenen Haus vorsteht. Er muss sie führen. Er muss über sie Aufsicht ausüben, darüber wachen, dass sich keine falschen Lehren breit machen, darauf achten, dass die Gemeinde nicht in Sünde und Unordnung lebt, sie wie ein Hirte weiden und hüten, ihr Nahrung geben, Führung geben, geistlicherweise. Das ist das, was Jesus dreimal zu Petrus sagt. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Johannes 21, 15 bis 17. Der Pastor ist aber nicht nur verantwortlich so für die Gemeinde, so im Allgemeinen, dass irgendwie hier äußerlich alles gut läuft, sondern er ist verantwortlich für jede einzelne ihm anvertraute Seele. Die Seelen wurden ihm vom Heiligen Geist anvertraut und er ist verantwortlich, er muss über jede Seele wachen. Und wird dafür vor Gott Rechenschaft geben müssen, Hebräer 13, 17. Und das macht mir Angst. Denn ich weiß, dass ich nicht über jede eure Seele so wache, wie ich es müsste. Ich weiß nicht mal, wie das gehen soll. Aber ich werde dafür Rechenschaft geben müssen. Für jede einzelne eurer Seelen. Das Hauptmittel, wodurch der Pastor alle diese Dinge tut, ist das Wort und die Lehre. 1. Timotheus 5, 17. Er muss das Wort predigen. Er muss mit dem Wort überführen. Er muss damit ernstlich zurechtweisen. Er muss damit ermahnen. Und er muss es in rechter Weise austeilen. 2. Timotheus 4, Vers 2. Und er muss das auch tun, wenn es Widerspruch gibt. Titus 1, 5 bis 9. Er muss also mit dem Wort Gottes so gut umgehen können, dass er auch Gegenargumente, dass er auch falsche Lehren widerlegen kann. 2. Timotheus 2, 15. Er soll dies alles mit Langmut tun, mit Geduld. 2. Timotheus 4, Vers 2. Nicht streitsüchtig, sondern mit Milde und Sanftmut, in der Hoffnung, dass sie erkennen, dass sie im Unrecht sind und Buße tun und gerettet werden vom Satan. 2. Timotheus 2, 24 und 25. Aber manchmal ist es auch nötig, dass der Pastor streng zurechtweist, dass er mit scharfen Worten zurechtweist. Titus 1, 13. Manchmal ist es nötig, dass er Gespräche abbricht oder sich weigert, sie überhaupt erst zu führen. 2. Timotheus 2, Vers 23. Manchmal ist es nötig, nicht sanftmütig zu sein, sondern mit der Rute zu kommen. 1. Korinther 4, Vers 21. Denn ein Hirte hat Stecken und Stab, um zu führen und zu züchtigen. Psalm 23, Vers 4. Manchmal muss sich der Pastor mutig vor die Herde stellen, um reißende Wölfe und Irrlehrer abzuwehren, und wenn er dabei selbst zerrissen wird. Johannes 10, 11 bis 13 in Apostelgeschichte 20, 29 und 30. Und das alles soll er freiwillig und gerne tun. 1. Petrus 5, Vers 2. Er soll es tun mit würdigem Ernst. 1. Timotheus 3, Vers 4. Und mit Freude. Hebräer 13, 17. Und er soll das Wort nicht nur auf die Schafe anwenden. Er soll nicht nur die Schafe ermahnen, was sie zu tun haben, wie die Pharisäer, denn das ist Herrschen, sondern er soll es auch selbst tun. Er soll ein Vorbild sein für die Gläubigen. 1. Petrus 5, Vers 3. Ein Vorbild in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. 1. Timotheus 4, Vers 12. Kein Herrscher, für den andere Regeln gelten, sondern ein Bruder unter Brüdern, der unter derselben Autorität des Wortes Christ Gottes steht, unter derselben Autorität Christi. Und der zeigt, wie man gehorcht, indem er ein Vorbild ist in seinem Gehorsam, in seiner Unterordnung unter den Erzhirten. Das Ziel seines Dienstes ist immer das Wohl der Gemeinde, dass die Gemeinde Fortschritte macht, dass sie feststeht in der Lehre, dass sie Christus ähnlicher wird, dass keine Seele verloren geht. Denn Christus hat Hirten und Lehrer gegeben zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listlicher Sonne im Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen, zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Epheser 4, 11 bis 15. Das ist das Ziel des Hirtendienstes. So muss der Pastor selbst sein, damit man ihn imitieren kann, wie er Christus imitiert. Wir sollen erzogen werden, um festzustehen in der Wahrheit, nicht hin und her geworfen zu werden von falschen Lehren, um Christus immer ähnlicher zu werden. Die Gemeinde soll aufgebaut werden durch den Dienst des Pastors, nicht niedergedrückt oder eingerissen. Frag dich, ob das bei deinem Pastor der Fall ist. Ob der Dienst deines Pastors bei dir diese Auswirkung hat, dass du feststehst im Glauben, dass du wirklich gelehrt wirst, dass du Christus ähnlicher wirst. Noch einmal Matthew Henry. Die Pastoren haben nicht die Autorität, über die Menschen zu herrschen, sondern sie auf den Wegen Gottes zu führen, indem sie sie unterrichten und belehren, ihnen das Wort Gottes erklären und es auf ihre verschiedenen Fälle anwenden. Sie sollen nicht eigene Gesetze machen, sondern die Gesetze Gottes auslegen. Auch soll ihre Auslegung nicht ohne Prüfung sofort angenommen werden, sondern die Menschen müssen die Schrift erforschen. Und soweit die Unterweisungen ihres Pastors dieser Regel entsprechen, sollen sie annehmen, nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort, das in denen, die glauben, wirksam ist. Versteht ihr, wir sollten erzogen werden zur Selbstständigkeit, nicht zur Abhängigkeit von eurem Pastor. Die Pastoren wachen über die Seelen der Menschen, nicht um sie zu umgarnen, sondern um sie zu retten. Um sie nicht für sich selbst, sondern für Christus zu gewinnen. Um sie in Erkenntnis, Glauben und Heiligkeit zu erbauen. Sie sollen Wache halten gegen alles, was den Seelen der Menschen schaden könnte und sie vor gefährlichen Irrtümern, vor den Machenschaften Satans und vor nahenden Gerichten warnen. Sie sollen nach allen Gelegenheiten Ausschau halten, um den Seelen der Menschen auf dem Weg zum Himmel zu helfen. Das ist der Dienst des Wortes zum Heil und zur Rettung von Seelen. Und wenn du, wie das bei vielen der Fall ist, wenn du meinst, das ist der Pastor, den brauche ich, um voranzukommen. Es kann kein anderer sein. Dann ist was schiefgelaufen. Dann wurdest du umgarnt. Dann hast du dich an einen Pastor gehängt. Und nicht an Christus allein. Der Dienst des Pastors ist nicht, dich abhängig zu machen von dem Pastor, sondern von Christus allein. Sodass, wenn ich heute Nacht sterbe, niemand von euch irgendwie ins Wanken kommt, sondern ihr alle feststeht in Christus. Und selbst wenn ich morgen vom Glauben abfalle und ihr mich loswerden müsst, dass niemand von euch ins Wanken kommt, weil irgendein Mensch sich als Sünder erwiesen hat, sondern dass er feststeht in Christus. An dieser Stelle aber eine Warnung, die wir in unserer Gemeinde, glaube ich, gar nicht brauchen, aber andere hören ja diese Predigt auch und ich glaube, in anderen Gemeinden ist das manchmal schon wichtig. Wenn du nun denkst, super, jetzt weiß ich, dass mein Pastor keine Autorität hat, jetzt kann er was erleben. So, jetzt werde ich ihm keinen Respekt mehr zeigen. Na, dann ist das jetzt die falsche Anwendung. Das ist nicht die biblische Anwendung aus dem, was ich bisher gesagt habe. Sondern die biblische Anwendung ist tatsächlich, ehre deinen Pastor. Die Schrift fordert uns auf, die Pastoren besonders zu lieben und zu ehren. Habt ihr verstanden, wie gefährlich der Dienst eines Pastors ist? Wie leicht man sich schuldig machen kann. Und das heißt, wir werden ein schwereres Gericht, uns wird ein schwereres Gericht erwarten. Es ist furchtbar, ein Pastor zu sein. Deswegen sagt die Schrift nicht, behandle deinen Pastor schlecht, denk schlecht über ihn, respektiere ihn nicht, sondern sie sagt das hier. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet. Um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander. 1. Thessalonicher 5, 12 und 13. Die Pastoren sollen über die Maßen in Liebe geachtet werden. Warum? Nicht, weil sie die Pastoren sind. Nicht, weil sie so besondere Menschen sind. Nicht, weil sie besondere Autorität haben. Sondern um ihres Werkes willen. Wenn sie die Aufgabe des Pastors erfüllen. Und was war das hier? Wenn sie zurechtweisen. Vielleicht auch Dinge tun, die nicht unbedingt angenehm sind. Aber wenn sie ihre Aufgabe erfüllen, in Übereinstimmung mit Gottes Wort, dann sollst du sie darum über die Maßen in Liebe achten. Versteht ihr, wenn du so einen Pastor hast, dann kannst du ihn nicht genug lieben und achten. Wenn du ihn über die Maßen liebst und achtest, hast du das Gebot erfüllt. Und das soll sich sogar finanziell niederschlagen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich mehr Geld will, sondern weil die Schrift sagt. Wir haben ja festgestellt, ich verkündige Gottes Wort. Paulus schreibt, die Ältesten, die gut vorstehen, lass doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. Was meint Paulus mit doppelter Ehre? Es geht weiter, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. 1. Timotheus 5, 17 und 18. Es geht also darum, dass man das Gehalt der Pastoren, die ihre Arbeit gut machen, besonders wenn sie gut predigen und gut lehren, dass man das Gehalt verdoppeln soll. Denn sie haben es sich durch ihre gute Arbeit verdient. Nochmal, ich sage das nicht, weil ich eine Gehaltsverdopplung will. Ja. Ihr bezahlt mich gut. So. Wir sollen also gute Pastoren, besonders die, die gut lehren und gut predigen, die sollen wir besonders ehren und besonders belohnen. Aber was ist denn jetzt, wenn ich einen Pastor habe, der seine Aufgabe nicht gut erfüllt? Und noch einmal, das kann auch mich betreffen. Und selbst wenn ihr denkt, ja, aktuell erfüllt er seine Aufgabe gut, wer weiß? Wer weiß, was noch aus mir wird? Möge Gott es so behalten. Aber was nun, wenn ein Pastor seine Aufgabe nicht gut erfüllt? Was ist, wenn er seine Autorität überschreitet? Was ist, wenn er herrscht über die Gemeinde, als sei es sein Besitztum? Nun, ich möchte jetzt noch 7 Beispiele nennen. Seht ihr, wir haben bereits gesehen, welche Autorität ein Pastor hat und wann er sie überschreitet. Aber ich möchte, dass wir das auch konkret anwenden können. Deshalb kommen jetzt 7 kurze Beispiele aus dem echten Leben, wie Pastoren ihre Autorität überschreiten. Und falls sich einer der betroffenen Pastoren darüber jetzt beschweren sollte, dass ich dieses Beispiel nenne, dann wäre mein Tipp, verhalt dich halt nicht so, dass du das Paradebeispiel bist für einen Pastor, der herrscht. So, das hier ist keine vollständige Aufzählung. Man könnte bestimmt noch vieles ergänzen, aber ich denke, dies sind wichtige und auch häufige Beispiele. Und diese Beispiele gehen teilweise auch fließend ineinander über. Aber ich denke, es ist hilfreich, sie trotzdem getrennt zu betrachten. Hier also meine 7 Beispiele. Erstens, der Pastor überschreitet seinen Zuständigkeitsbereich. Wenn dein Pastor in Dinge hineinreden will, für die er nicht zuständig ist, überschreitet er die Grenzen seiner Autorität. Und er will herrschen, als wäre es sein Besitztum. Die Bibel warnt uns tatsächlich ausdrücklich davor, uns nicht in fremde Sachen einzumischen. 1. Petrus 4, Vers 15. Wenn dein Pastor dir vorschreiben will, wie du dein Haus zu führen hast, wie du deine Kinder zu erziehen hast, welchen Beruf du erlernen sollst, welche Frau du heiraten sollst, welches Auto du fahren darfst oder wo du wohnen sollst. Das sind deine Sachen, in die sich der Pastor nicht einzumischen hat. Und du solltest auch nicht zulassen, dass er Autorität darüber ergreift. Denn Gott hat die Autorität über diese Sachen dir gegeben und nicht dem Pastor. Also üb du sie auch aus. Nun, natürlich darf dein Pastor dir einen Rat geben. Und es ist gut, wenn man den Pastor fragt um Rat bei wichtigen Entscheidungen. Auch nicht nur den Pastor, auch andere weise Brüder. Und wahrscheinlich ist es auch gut, den Rat zu befolgen. Weil wenn du einen Pastor hast, der gut vorsteht in Wort und Lehre, würde dir hoffentlich auch einen guten Rat geben. Du solltest diesen Rat ernst nehmen. Aber auch wenn du nicht auf den Rat hörst, dann muss der Pastor das akzeptieren. Es mag sein, dass es zu deinem Nachteil ist. Es mag sein, dass es töricht war, nicht auf den Rat zu hören. Es mag sein, dass dir dadurch Segen entgeht. Es mag sein, dass der Herr dich deswegen züchtigt. Aber es sind deine Dinge, in denen der Pastor keine Autorität hat. Und der Pastor muss auch aufpassen, dass er nicht irgendwie indirekt seine Autorität missbrauchen will. Dass er nicht indirekt Druck aufbaut, zum Beispiel durch emotionalen Druck. Ich kann sagen, ja, ich habe keine Autorität in dieser Sache. Das kannst du entscheiden. Mach, was du willst. Ich habe dir nur einen Rat gegeben, aber weißt du, wenn du das machst, ja, du musst halt wissen, ich werde dich schon sehr enttäuscht sein. Und vielleicht kann ich dir dann nicht mehr so vertrauen wie bisher. Vielleicht kann ich dir nicht die Aufgabe in der Gemeinde geben, die ich eigentlich für dich vorgesehen hatte. Manchmal ist das sehr perfide. Und Schande über mich, ich habe vor kurzem so gedacht. Gott sei Dank halte ich jetzt diese Predigt und kann mich selbst prüfen und erkennen. So etwas kannst du nicht machen. Das ist Missbrauch deiner Stellung. Der Pastor darf auch nicht auf indirekte Weise seine Stellung missbrauchen. Aber Achtung, das Ganze ändert sich völlig, dreht sich um 180 Grad, wenn du tatsächlich sündigst in diesem Ding. Denn dann ist es nicht mehr einfach nur deine Sache, dann wird es zur Sache deines Pastors, denn er hat die Aufgabe, über deine Seele zu wachen und dich zu ermahnen und zurechtzuweisen. Und das gilt auch, wenn du sündigst in deinem Haus. Aber solange du nicht sündigst, hat der Pastor sich rauszuhalten. Zweitens, der Pastor stellt eigene Gebote auf. Ich habe eine ganze Predigt zu diesem Thema gehalten. Wer sie hören will, findet sie auf YouTube unter dem Titel, auch ein bisschen provokanten Titel, Alkohol, Zigarren, Harry Potter und die Tyrannei der Gerechten. Stellt euch vor, nicht allen hat diese Predigt gefallen. Ich habe E-Mails bekommen von Pastoren. Dein Pastor darf keine Gebote aufstellen, die nicht in der Bibel sind. Das ist eine schwere Sünde gegen Christus, dem alleinigen Herrn und dem alleinigen Gesetzgeber. Es ist eine schwere Sünde gegen die Wahrheit und es ist eine schwere Sünde gegen das Gewissen der Geschwister, das nur an Gottes Gebote gebunden sein darf und niemals an Menschengebote. Matthäus 5, Vers 9, Markus 7, Vers 7, Titus 1, Vers 14. Und auch wenn du es gut meinst, du hast kein Recht, es zu tun. Und darf ich dir noch eins sagen, du weißt es nicht besser als Gott. Wenn Gott dieses Gebot, was du für so nützlich hältst für deine Gemeinde, wenn Gott dieses Gebot nicht gegeben hat, dann glaube mir, dann war es nicht so nützlich, wie du denkst. Wisst ihr, ich hasse diese Sünde. Und sie grassiert so unter Pastoren. Und es tut mir leid, wenn ich das wieder sagen muss, aber ich höre ständig neue Dinge daraus. Sie grassiert besonders in russlanddeutschen Gemeinden. Frauen dürfen nicht schwimmen gehen, dürfen keine Ohrringe tragen, dürfen nur lange Röcke tragen. Wo ist die Bibelstelle? Schwestern wird die Taufe verweigert. Die Taufe. Weil sie nicht versprechen wollen, dass sie niemals in ihrem Leben ihre Haare kürzer schneiden werden oder sich niemals schminken werden. Wo ist die Bibelstelle? Brüdern wird die Taufe verweigert, weil sie einen Bart haben. Versteht ihr, dass ihr auch allen Propheten und allen Aposteln und dem Herrn Jesus selbst die Taufe verweigert hättet? Und vor kurzem habe ich erfahren, ein Bruder wurde die Taufe verweigert, weil er nicht versprechen wollte, dass er nie wieder einen Film sehen würde. Mehr noch, irgendwann hatten die Pastoren ihm so weit, dass er bereit war zu sagen, gut, dann verspreche ich das, aber nur mit dem völlig biblischen Zusatz mit Gottes Hilfe. Das hat ihm nicht gereicht. Verspreche es in eigener Kraft. Was soll man denn dazu noch sagen? Wie töricht kann man denn noch sein? Und dann maßt man sich an, eine Gemeinde zu leiten, eine Gemeinde Christi. Ich sage es ganz klar zu den Pastoren, die solche Gebote aufstellen. Ihr seid genau wie die Pharisäer, gegen die Jesus im Zorn entbrannt ist. Ihr steht in großer Gefahr, dass ihr selbst nicht ins Himmelreich kommt und dass ihr andere nicht hineinlasst, die wollen. Und ich glaube, es gibt kaum was, was Christus wütender macht als das. Und jedem, der unter solchen Pastoren ist, sage ich, fliehe aus dieser Gemeinde. Fliehe vor solchen Pharisäern, so schnell du kannst, bevor es dich dein Heil kostet. Ich wollte mich heute eigentlich gar nicht so aufregen. So, drittens. Der Pastor stellt sich selbst über das Gesetz. Wir haben das kürzlich auf schreckliche Weise miterlebt. Die beiden Pastoren einer reformierten Baptistengemeinde treten vor die Gemeinde und verkündigen, dass sie ihr Taufverständnis geändert haben und nun Kindertäufer sind und dass die Gemeinde auch kindertäuferisch werden soll. Und wer dabei nicht mitmachen will, hat keine Pastoren mehr und kann schauen, wie er zurechtkommt. Ja, das war aber ein bisschen differenzierter. Nein, das war der Punkt. Und so ist es auch tatsächlich passiert. diese Pastoren in Anführungszeichen, haben sich über das Gesetz gestellt. Die Gemeindeverfassung sah vor, dass ein Pastor, der in wesentlichen Punkten von der Lehre des Bekenntnisses abweicht, sein Amt niederlegen muss. Das haben diese Pastoren nicht getan. Sie haben mit Sicherheit über Monate, wenn nicht Jahre, sich mit diesem Thema heimlich beschäftigt. Ihre Zweifel wurden immer größer. Sie freundeten sich immer mehr mit der Kindertaufe an. Und sie haben der Gemeinde nichts gesagt. Und sie sind nicht zurückgetreten. Dann sprachen sie untereinander, bis beide Pastoren überzeugt waren. Und dann haben sie noch einen Diakon überzeugt. Und haben ihre Familien überzeugt. Und dann treten sie vor die Gemeinde. Als der Coup schon geplant war. Ein Attentat auf die Gemeinde. Und auch dann legten sie ihr Amt nicht nieder. Sondern missbrauchten ihre Position. Und missbrauchten ihre verwandtschaftlichen Beziehungen in der Gemeinde. Und um teilweise unter Drohungen die Gemeinde zu ihrer neuen Lehre zu zwingen. Um zu herrschen über den Glauben der Geschwister dort. Um zu herrschen über die Gemeinde, als wäre sie ihr Besitz. Und letztlich ist es dazu gekommen, dass sie die Schafe, die nicht mitmachen wollten, weggeworfen haben, als wären sie Müll. Solche Männer dürfen auf gar keinen Fall Pastoren sein. Etwa zur selben Zeit traten 4 Pastoren bei Stuttgart vor ihre Gemeinde und sagten, sie hätten auch ihre Glaubensüberzeugungen geändert und wollten, dass die Gemeinde jetzt charismatisch wird. Die Gemeinde hat alle 4 Pastoren rausgeworfen. So geht man richtig um mit so einem Verhalten. Der Pastor darf sich niemals über das Gesetz stellen, nicht über die Schrift, auch nicht über das gemeinsame Bekenntnis der Gemeinde, auch nicht über die Verfassung der Gemeinde, auch wenn das seinen Rücktritt nach sich zieht. Der Pastor steht nicht über dem Gesetz. Weil wenn er meint, er muss sich nicht an das Gesetz halten, dann ist klar, dass er meint, die Gemeinde sei sein Besitztum und er könne machen und lassen und tun, was immer er wolle. Zum Schaden der Gemeinde. Viertens, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ne? So, viertens, der Pastor ist ein Mietling. Wir haben das besonders bei Corona gesehen. Viele Pastoren haben die Herrschaft Christi über die Gemeinde einfach dem Staat gegeben. Plötzlich bestimmte nicht mehr Christus und sein Wort, ob sich seine Gemeinde zum Gottesdienst versammelt. Oder ihm Loblieder singt. Oder seine Sakramente feiert. Oder herzliche Gemeinschaft miteinander hat. Oder sich um die Kranken kümmert. Oder die Sterbenden besucht. Sondern der Staat bestimmte das plötzlich. Versteht ihr? Ich komme immer wieder auf Corona zu sprechen, auch wenn das jetzt schon ein paar Monate her ist. Oder weiß ich wie lang. Aber das ist so ein krasser Missbrauch von Autorität. Das war der größte Akt des Verrats. Jedenfalls zu meiner Lebzeit, wo Pastoren die Herrschaft Christi über die Gemeinde verraten haben, verkauft haben an den Staat. Warum auch immer, weil sie den Lügen geglaubt haben oder weil sie zu feige waren, sich denen entgegenzustellen, was weiß ich. Der Pastor hat seine Aufgaben auszuführen, als Verwalter des Herrn, nicht des Staates. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herrn, nicht des Staates. Manche Pastoren gingen noch weiter. Ein Pastor hat seine Gemeinde zum Denunzieren ermutigt. Ein reformierter Pastor. Brüder und Schwestern haben sich gegenseitig dem Pastor gemeldet. Wenn zum Beispiel einer von ihnen seine Mutter besucht hat, obwohl der Pastor es verboten hatte wegen Corona. Und dann rief der Pastor an und es gab eine lange nächtliche Strafpredigt. Soweit ich weiß, ist er immer noch Pastor. Versteht ihr, warum das Thema wichtig ist, wie werde ich meinen Pastor los? Das kann doch nicht wahr sein. Und in einer Gemeinde, die uns gut bekannt ist, haben die Pastoren Brüder, die keine Maske tragen wollten, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt draußen in der Kälte sitzen lassen mit einem Lautsprecher, damit sie den Gottesdienst hören und durch das Fenster zuschauen konnten. Leider war es ein bisschen zu kalt und die haben das nicht ausgehalten. Und sind dann gegangen. Und als es dann für Unmut und Tränen in der Gemeinde sorgte, weil einige Geschwister diese offen zur Schau gestellte Lieblosigkeit und Unbarmherzigkeit nicht ertragen konnten, da taten die Pastoren nicht Buße, sondern sie sagten diesen Brüdern, sie sollen besser gar nicht mehr kommen. Das sorgt ihr nur für Ärger. Wenn dein Pastor sich so verhalten hat während Corona, oder es in Zukunft noch so tut, dass er sich nicht mutig vor die Schafe stellt, wenn reißende Wölfe kommen, die alles in Frage stellen, sogar den Gottesdienst, sogar die Barmherzigkeit, sondern wenn er sich sogar auch noch auf die Seite der Wölfe schlägt und anfängt, selbst Schafe zu reißen, wenn er seine Autorität missbraucht, indem er die Herrschaft Christi dem Staat übergibt, verstehst du, dann musst du nicht mehr überlegen, was zu tun ist. Christus sagt dir, dass dieser Mann kein Pastor ist, sondern ein Mietling. Johannes 10, 11 bis 13. Liebe Gemeinden, werdet Mietlinge los. Und wenn das nicht geht, dann flieht zumindest vor ihnen. Denn sie werden euch nicht schützen, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn wirklich die Gefahr kommt, wenn wirklich die Wölfe kommen. Viertens, der Pastor ist ein Feigling. Ihr seht schon, wie es miteinander einhergeht. Ja? Wenn dein Pastor mutig auftreten kann und mutig predigen kann, gegen ja zu allen möglichen Themen, nur nicht zu den Themen, die gerade wirklich relevant sind. Wo gerade wirklich die Angriffe kommen, wo gerade wirklich der Krieg tobt, wo gerade wirklich Gefahr ist, dann ist der ein Feigling. Wenn dein Pastor darüber sprechen kann, dass Männer ihre Frauen nicht unterdrücken sollen. Ja. Gut. Glaubt jeder. Alles klar. Aber predigt er auch gegen Feminismus? Predigt er mal über die Sünden der Frauen? Predigt er gegen Corona und staatliche Tyrannei? Predigt er gegen Homosexualität und Transsexualität und so weiter? Oder hält er sich da lieber fein zurück? Martin Luther sagte, dass Pastoren den Glauben nicht verteidigen. Gar nicht verteidigen. Wenn sie ihn nicht an dem Punkt verteidigen, an dem er in unserer Generation angegriffen wird. Also viele Pastoren sind wie mutige Kämpfer, die ausziehen, um gegen Drachen zu kämpfen. Und dann finden sie die Drachen, die schon tot sind, denen schon vorher der Kopf abgeschlagen wurde. Und dann stellen sie sich hin und stechen noch ein paar Mal in den toten Körper. Ach, ein mutiger Drachentöter. Du musst gegen die Drachen kämpfen, die gerade leben, die gerade gefährlich sind, die dich gerade verschlingen könnten. Martin Luther sagte also, wenn ich mit der lautesten Stimme und der klarsten Darlegung jeden Teil der Wahrheit Gottes bekenne, außer genau den kleinen Punkt, den die Welt und der Teufel in diesem Moment angreift, bekenne ich Christus nicht. Wie kühn ich mich auch zu Christus bekennen mag. Wo die Schlacht tobt, da beweist sich die Treue des Soldaten. Und auf dem ganzen anderen Schlachtfeld standhaft zu sein, ist bloße Flucht und Schande, wenn er in diesem Punkt zurückweicht. Dein Pastor gehört an die Front. Er muss ein mutiger, furchtloser Krieger Christi sein, ein echter Mann, kein Feigling. Seht ihr, wer ein Feigling ist, missbraucht seine Autorität. Denn er gebraucht seine Autorität nicht nach den Anweisungen Christi, sondern entscheidet selbst, wo er sie einsetzen will und wo nicht. Sechstens, der Pastor vernachlässigt seine gottgegebenen Aufgaben. Ein Pastor überschreitet seine Autorität auch, wenn er sie unterschreitet. Wenn er sich also anmaßt, selbst bestimmen zu können, ja, das mache ich nicht. Die Autorität hat er auch nicht. Noch eine Überschreitung seiner Autorität. Wenn er Dinge nicht tut, die Christus ihm geboten hat, dann maßt er sich an, dass er sein Amt nach eigenem Gutdünken führen kann, nicht nach Christi Anweisungen. Auch das ist Amtsmissbrauch. Auch das ist Überschreitung der Autorität. Wir haben bereits gehört, welches die Aufgaben eines Pastors sind. Ist dein Pastor stark im Wort und in der Lehre? Gibt er den Schafen genügend geistliche Nahrung, dass sie feststehen im Glauben, dass sie wachsen in Christusähnlichkeit, dass sie den Pastor bald gar nicht mehr brauchen? Lehrt dein Pastor überhaupt biblisch? Und das ist ein Punkt, der mich immer wieder verwundert. Es gibt überall in unserem Land Leute, die glauben, die Reformierten lehren. Und sie bleiben unter Pastoren, die das ablehnen. Wie geht das denn bitte? Also hast du die Gnadenlehren verstanden? Hast du verstanden, wie essentiell und grundlegend diese Lehren sind? Wie kannst du es dann ertragen, einem Pastor zuzuhören, der die ständig verleugnet? Verteidigt dein Pastor den Glauben gegen Angriffe? Kann er das überhaupt? Wenn jetzt hier unter uns ein Katholik aufstehen würde, oder ein Zeuge Jehovas, oder ein Mormon, oder was weiß ich, könnte dein Pastor eigentlich antworten? Wacht er gegen Wölfe? Wacht er gegen falsche Lehre? Ermahnt er? Weist er zurecht? Mutig in den Punkten, die dir vielleicht nicht passen, aber wo es angesprochen werden muss? Weist er dich notfalls scharf zurecht? Kommt er, wenn nötig, mit der Rute und übt Gemeindezucht? Ist sein Leben vorbildlich? Könntest du sagen, selbst wenn ich Gottes Wort nicht hätte, wenn ich auf meinen Pastor schaue, dann kriege ich schon gut mit, wie man als Christ leben soll. Nicht, weil er selbst so toll ist, sondern weil er Christus imitiert. Ein Punkt liegt mir besonders auf dem Herzen. Evangelisiert dein Pastor eigentlich? Geht er eigentlich mal auf die Straße? Geht mir nicht darum, dass er das jeden Tag macht. Tatsächlich haben Pastoren auch andere Dinge zu tun. Aber war der schon mal auf der Straße? Und selbst wenn er selbst nicht dahin geht, sorgt er zumindest dafür, dass die Gemeinde evangelisiert. Wisst ihr, das ist der große Auftrag der Gemeinde, den Christus uns gegeben hat, hinzugehen und Jünger zu machen, Matthäus 28, 19. Aber ich höre immer wieder von Besuchern, dass die aus Gemeinden kommen, die überhaupt nicht evangelisieren. Wenn das in deiner Gemeinde nicht passiert, dann ist das eine grobe Überschreitung der Autorität deines Pastors, der meint, er hätte die Autorität, sich nicht an den großen Missionsauftrag zu halten. Gemeinden müssen evangelisieren. Lehrt dein Pastor auch andere Männer? Das ist auch eine Aufgabe von ihm. 2. Timotheus 2, Vers 2, damit diese Männer ebenfalls irgendwann Pastoren werden können. Oder schaut er eher darauf, dass niemand neben ihm wachsen kann? Dass niemand mal eine Gefahr für seine Autorität wird? Denn ein Pastor sollte andere Männer fördern, auch damit er entbehrlich wird. Und damit die Gemeinde ihn loswerden kann, wenn nötig. Und nicht alles an dem einen hängt. Weil er sich nie bemüht hat, andere Männer heranzuziehen. 7. Der Pastor ist nicht korrigierbar. Es gab schon immer Pastoren, die sich von niemandem mehr korrigieren lassen wollten, die sich selbst für die Größten hielten. Hört mal, was Johannes über so einen Pastor schreibt. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. 3. Johannes 9, Vers 10. Wenn ein Pastor so weit ist, dass es ihm nur noch um seine Macht und seine Autorität geht, wenn er nur noch der Erste sein will, wenn er sich nicht mehr korrigieren lässt von anderen, wenn er sogar, wenn jemand ihn korrigieren will, nur böse Worte gegen ihn schwatzt, wenn er sogar Leute aus der Gemeinde stößt, die ihm gefährlich werden, ja, wenn er sich selbst von dem Wort Gottes, geschrieben von einem Apostel, nicht mehr belehren lässt, dann ist klar, dass seine Macht ihn völlig korrumpiert hat und er kein Pastor sein kann. Er ist eine Gefahr geworden für sich selbst, für die Wahrheit, für die Gemeinde, für Christus und seine Ehre. Und eigentlich wollte ich ja nur 7 Punkte nennen. Ich habe lange überlegt, nenne ich noch einen 8. Ich nenne ihn ganz kurz. Der Pastor tut seinen Dienst nicht mit Freude. Ist dein Gottesdienst freudig? Wenn ihr zusammenkommt, habt ihr Freude. Weil das ist ein Gebot an den Pastor, seinen Dienst mit Freuden zu tun. Hebräer 13, 17. Gerade am Tag des Herrn, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns was? Freuen und fröhlich an ihm sein. Leitet dein Pastor die Gottesdienste. Übt er sein Amt so aus, dass du siehst, es ist mit Freude. Und ich werde angesteckt, Freude zu haben. Weil Gott will freudige Anbeter. Freudige Kinder. Aber das war der halbe Punkt zum Schluss. Noch einmal. All die Sachen, die ich gesagt habe, und es gibt bestimmt noch mehr, sie gelten auch. Und weil ich derjenige bin, der es predigt, sogar in erster Linie mir selbst. Und noch einmal, wenn Peter oder ich in irgendwelchen diesen Dingen versagt haben oder in anderen Dingen, die ich jetzt nicht genannt habe, dann bitten wir dafür um Vergebung. Und wir bitten euch, dass ihr uns ansprecht, wenn ihr denkt, dass wir unsere Macht in irgendeiner Weise missbrauchen, dass wir irgendwie herrschen über die Gemeinde, als wäre es unser Besitz und nicht Christi besitzt. Das führt mich jetzt zum letzten Punkt. Hier muss ich ein bisschen improvisieren, weil mir leider in der Vorbereitung, kurz bevor ich alles ausdrucken wollte, 2 Seiten verschwunden sind und ich sie nicht wiederbekommen habe. Mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Der dritte Punkt also, die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich einen Pastor habe, der seine Aufgaben schlecht erfüllt, der seine Autorität missbraucht. Was mache ich denn da? Und das Problem ist, dass die meisten Gemeinden einfach nichts tun. Die meisten Gemeinden glauben, die Gemeinde gehöre dem Pastor. Dieses Denken muss sich ändern. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, über den Pastor zu wachen. Es ist die Aufgabe des Pastors, über die Gemeinde, über die Seelen zu wachen. Und es ist die Aufgabe der Gemeinde, über den Pastor zu wachen. Denn der Pastor ist auch nur ein Mensch. Er ist auch nur ein Sünder. Und er ist nicht der Herr der Gemeinde. Er ist auch jemand unter Autorität. Er ist nur ein Unterhirte. Er ist nur ein Verwalter. Und wenn er in der Gemeinde herrscht, als wäre es sein Besitztum, dann kann die Gemeinde das nicht hinnehmen. Wisst ihr warum? Weil es um die Gemeinde geht. Und weil es um Christus geht und um seine Herrschaft und um seine Ehre. Und keiner Gemeinde sollte das egal sein, ob Christus eigentlich noch der Herr über diese Gemeinde ist oder ob es irgendein Mensch geworden ist. Wir müssen aber verstehen, dass es eine große Sache ist, gegen einen Pastor vorzugehen. Es gibt Gemeinden, die feuern ihren Pastor, als wäre es irgendein gewöhnlicher Job, haben nicht mal einen richtigen Grund, haben mal keine Lust mehr, wollen mal einen anderen haben. Ich weiß nicht, wie sehr das in Deutschland verbreitet ist, aber in Amerika ist das gang und gäbe. Da entscheiden die Diakone einfach, wer als Pastor eingestellt und wieder gefeuert wird. So geht das nicht. Weder bei der Einstellung, wir haben schon gehört, es gibt biblische Kriterien, noch bei dem Feuern eines Pastors. Denn ihr müsst verstehen, wenn der Pastor richtig eingesetzt ist, wenn er biblisch eingesetzt ist, wenn die Kriterien beachtet wurden, dann ist der Pastor eingesetzt vom Heiligen Geist. Apostelgeschichte 20, 28 und 29. Das ist heftig, oder? Ich kann mir nicht erklären, warum der Heilige Geist mich einsetzen sollte, aber das ist das, was die Schrift sagt. Der Heilige Geist setzt die Pastoren ein, wenn sie eingesetzt sind, in Übereinstimmung mit den Vorgaben, die der Heilige Geist hat niederschreiben lassen in dem Wort. Und weil das so ist, darf er auch nur aus seinem Amt wieder entfernt werden, unter den Voraussetzungen, die der Heilige Geist hat niederschreiben lassen in der Bibel. und nicht aus anderen Gründen. Wir haben gehört, der Pastor soll dich zurechtweisen, soll dich ermahnen, mach mir vielleicht sogar scharf. Wenn du jetzt sagst, oh, mein Pastor ermahnt mich immer so viel, es gefällt mir nicht. Ach, der weist immer scharf zurück. Oh, der predigt immer so hart. Ja, das sind keine Gründe. Du brauchst biblische Gründe. Deswegen haben wir das nicht, wie das andere Gemeinden haben, dass wir hier den Pastor irgendwie alle 3-4 Jahre wieder wählen lassen, neu bestätigen lassen. Was für ein Blödsinn. Wenn der Pastor eingesetzt ist, ist er eingesetzt vom Heiligen Geist. Und dann entscheidet man nicht einfach mal so durch eine Wahl, ob man den noch haben will oder nicht. Und wenn du ihn absetzen musst, dann auf biblischer Grundlage. Also, eine Warnung muss ich noch zuvor geben. Es gibt nämlich einen besonderen Schutz für die Pastoren. Das heißt, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. 1. Timotheus 5, 17 bis 19. Pastoren stehen unter einem besonderen Schutz, wenn jemand eine Anklage gegen sie vorbringt. Im Gesetz Mose heißt es, dass jemand nur verurteilt werden darf, wenn es mindestens 2 oder 3 Zeugen gibt. 5. Mose 17, 6 und 19, 5. Und Jesus und Paulus wenden diesen Grundsatz auch allgemein auf die Gemeinde an. Matthäus 18, 16 und 2. Korinther 13, 1. Aber für Pastoren wird dieses Erfordernis erweitert. Du brauchst 2 oder 3 Zeugen nicht erst für die Verurteilung eines Pastors, nicht erst für seinen Rauswurf, sondern schon für die Annahme der Klage. Das heißt, wenn jemand eine Klage gegen einen Pastor vorbringt, darfst du sie nicht einmal zulassen zur Verhandlung, darfst du sie nicht einmal hören und ihr nicht glauben, wenn es nicht 2 oder 3 Zeugen gibt. Warum? Weil Pastoren natürlich besonders anfällig dafür sind, dass jemand sie loswerden will und falsche Klagen vorbringt. Also wenn jemand kommt und sagt, schön, dass Pastor Tobias heute darüber gepredigt hat, ich weiß, wo er das auch getan hat. Das reicht nicht, du brauchst 2 oder 3 Zeugen. Seht ihr, Pastoren, die ihre Arbeit gut machen, sollen nicht nur besonders geehrt werden, sondern ihre Ehre steht auch unter einem besonderen Schutz vor Anklagen. Damit nicht einer, eigentlich einfach irgendeiner kommen kann und den Pastor und sein Amt und vielleicht die ganze Gemeinde zerstören kann. Durch eine falsche Anklage. Aber wenn diese Dinge beachtet werden. Also es gibt eine Anklage, die mindestens 2 oder 3 Zeugen bestätigen können. Es gibt auch, die basiert auch auf einem biblischen Grund. Zum Beispiel auf den Dingen, diesen 7 Halbpunkten, die ich genannt habe, oder auf irgendeinen anderen Missbrauch seiner Macht, irgendeiner anderen Nichterfüllung seiner Aufgaben. Und ganz kurz noch eingefügt, ihr seht, es geht nur, ich hatte es am Anfang schon gesagt, aber nochmal zum Wiederholen, es geht nur um die Amtsführung, nicht über die Amtseignung. Viele Dinge betreffen die Amtseignung, betreffen die biblischen Kriterien, wann jemand Pastor sein darf. Wenn ein Pastor also anfängt, Irrlehre zu verbreiten oder wenn herauskommt, dass er eine Beziehung mit einer anderen Frau hatte, dann müssen wir gar nicht mehr fragen, dann ist klar, er ist disqualifiziert. Er kann kein Pastor mehr sein. Ich spreche aber die Dinge, wo er seine Aufgaben nicht recht erfüllt und wo vielleicht nicht vom Gleich offensichtlich ist, dass er die Aufgaben nicht mehr weitermachen kann. Also wie geht man vor, wenn das alles erfüllt ist? Ich will nur ganz kurz darüber sprechen. Es ist der ganz normale Weg, den die Bibel, den Christus uns immer vorgibt, wenn Sünde geschieht in der Gemeinde. Erstens. Vor allem habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. 1. Petrus 4, Vers 8. Man sollte also nicht bei jeder Kleinigkeit meinen, jetzt muss man gegen den Pastor vorgehen. So wie wir auch uns gegenseitig nicht bei jeder Kleinigkeit groß anklagen müssen. Wenn dein Pastor aus Versehen eine Sache falsch gemacht hat, es ist klar, das war kein Riesending, das macht er auch nicht ständig. Ja, vielleicht hat er in diesem einen Punkt tatsächlich seine Grenzen, die Grenzen seiner Autorität überschritten, aber das macht er normalerweise nicht. Dann darfst du auch gerne mal Liebe zeigen und Sünde zudecken. Das ist der erste Punkt. Sünde soll zugedeckt werden, soweit sie zugedeckt werden kann. Aber vielleicht ist die Sünde zu groß, um sie einfach zuzudecken. Eine Gemeinde sollte nicht dulden, dass ihr Pastor wirklich große Sünden begeht. dass er wirklich sein Amt schlecht ausübt, dass er wirklich herrscht, als wäre es sein Besitztum, und dann muss die Gemeinde handeln. Und das Erste ist, dass man den Pastor ermahnt. Man spricht ihn darauf an, man konfrontiert ihn mit seinem Fehlverhalten und man ermahnt ihn, dass er es richtig machen soll, dass er zurückkehren soll zu seinen biblischen Aufgaben, seiner biblischen Autorität. Und das ist besonders, das soll öffentlich geschehen und ohne Ansehen der Personen. Normalerweise sollen wir ja Dinge erstmal untereinander ansprechen. Tatsächlich heißt es bei dem Pastor, dass das vor der Gemeinde geschehen soll. Die Sündigen, hier geht es um Pastoren, ja, die Sündigen überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Also, wenn was gegen mich vorliegt, dann soll ich vor der Gemeinde überführt werden. Damit auch Peter Furcht hat. Und damit wir alle Furcht haben. Weil wir sehen, Gottes Gesetz macht nicht Halt vor einem Amt. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Also ernster kann man jetzt nicht mehr werden. Er ruft den gesamten Himmel an als Zeugen. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust. 1. Timotheus 5, 17 bis 21 ist die ganze Stelle. Also schone deinen Pastor nicht, weil du ihn vielleicht magst oder weil er halt der Pastor ist. Sei gerecht. Wenn dein Pastor zurechtgewiesen werden muss, dann muss er zurechtgewiesen werden. Und das geschieht normalerweise vor allen. Denk dran, 2 oder 3 Zeugen. Wenn es einer aufsteht, mich zurechtweisen, 2 oder 3 Zeugen, ja? Aber dann muss er öffentlich zurechtgewiesen werden. Es gibt sogar ein Beispiel in der Schrift. Paulus hat sogar einen Pastor in der Schrift vor wirklich allen Christen zurechtgewiesen. Da heißt es, und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Kolosser 4, Vers 17. Vielleicht wollte er ihn auch nur ermutigen, den Dienst zu erfüllen. Aber für mich klingt es so, als musste Archippus ermahnt werden, dass er den Dienst auch recht erfüllt. Falls ich Archippus jetzt Unrecht tue, dann tut es mir leid. Ja. Vielleicht soll es auch nur eine Ermutigung sein, aber für mich klingt es eher nach einer Ermahnung. Wenn das geschehen ist und es hat nichts gebracht, der Pastor tut keine Buße, er ändert sein Verhalten nicht. Und Buße tun ist nicht, oh ja, tut mir leid und dann mache ich einfach so weiter. Buße tun ist wirklich auch ein Verhalt, eine Änderung des Verhaltens, eine echte Umkehr. Also wenn er seine Übertretungen nicht bekennt und sein Verhalten nicht ändert, dann muss er seines Amtes enthoben werden. Dann ist es Zeit für die Gemeinde, ihren Pastor loszuwerden. Spätestens hier sieht unsere Gemeindeverfassung vor, dass der Rat von anderen Gemeinden eingeholt werden sollte. Seht ihr, angenommen, es gibt mit mir dieses Problem. Dann würde Pastor Peter das Amtsenthebungsverfahren gegen mich leiten. Was, wenn es gegen Peter und mich geht? Dann haben wir vorgesehen in unserer Verfassung, dass die Diakone das Amtsenthebungsverfahren leiten. Was, wenn es keine Diakone gibt? Weil die vielleicht auch noch mit enthoben werden müssen. Dann haben wir vorgesehen, dass es die Gemeinde macht. Sie soll sich jemanden erwählen oder mehrere Männer erwählen, die möglichst Erfahrung haben, möglichst Weisheit haben, möglichst viel, möglichst Fülle des Geistes haben. Und die sollen, wenn möglich, unter Einholung von Rat von anderen Gemeinden, anderen Pastoren, die uns gleichgesinnt sind, das Amtsenthebungsverfahren führen gegen die Pastoren. Und in aller Regel wird das auch nicht bei einem Amtsenthebungsverfahren bleiben, sondern wird wahrscheinlich nahtlos übergehen in eine Exkommunikation aus der Gemeinde. Denn wer unbußfertig ist, der wird nicht nur des Amtes enthoben, sondern auch ausgeschlossen aus dem Reich Gottes. Und dieses Vorgehen, so vorsichtig man auch sein sollte, wenn man so eine große Sache tut, dieses Vorgehen ist keine Option. Und niemand sollte einfach aus Feigheit oder Bequemlichkeit oder was auch immer das einfach nicht tun. Nein, es ist tatsächlich die Pflicht der Gemeinde vor Gott. Es ist ein göttliches Gebot, dass die Gemeinde nicht duldet, dass ein Pastor über sie herrscht, als wäre es sein Besitz. Als könne er Gesetze machen, als könne er den Gottesdienst aufheben und so weiter und alles, was wir gehört haben. Warum muss sie es tun? Sie muss es tun für den Pastor. In der Hoffnung, dass der Pastor ein wahrer Bruder ist. Und deswegen muss er ermahnt werden, muss er angesprochen werden auf seine Sünde. Deswegen können wir ihn nicht einfach sündigen lassen, bis er sich noch in die Hölle sündigt. Wir müssen ihn konfrontieren. Und wenn er nicht hören will, dann müssen wir aus Liebe Zucht üben. Und im Zweifel müssen wir ihn seines Amtes entheben und ihn aus der Gemeinde ausschließen. Denn unsere Hoffnung ist selbst dann, dass dadurch die Seele doch noch gerettet wird. Ihr seid es dem Pastor schuldig. Ihr seid es mir schuldig. Als Brüder und Schwestern, dass ihr mich nicht einfach sündigen lasst. Ihr seid es schuldig der Gemeinde. Denn wie soll eine Gemeinde gedeihen? Wie sollen eure Seelen, wie sollt ihr hinwachsen zu Christus? Wie sollt ihr gefestigt werden in der guten Lehre? Wie sollt ihr dem Vorbild eines Pastors folgen, der sich so verhält? Es ist zum Wohl der ganzen Gemeinde, jeder einzelnen Seele hier, die einen biblischen Pastor haben soll. Es ist für Christus, für seine unumstrittene Herrschaft über die Gemeinde. Wenn jemand kommt und Christus diese Herrschaft stehlen will und sich an seine Stelle setzen will und meint, er kann jetzt selbst herrschen und es wäre sein Eigentum und könnte selbst Gebote machen und so weiter und könnte seine Pflichten missachten und müsste nicht auf Christus hören, dann ist es die Pflicht der Gemeinde, diesen Mann zu entfernen, damit Christus wieder alle Herrschaft hat in dieser Gemeinde und sich alles ihm unterordnet. Vom Kleinsten bis zum Größten, auch der Pastor. Es geht um die Ehre des Herrn. Es geht um die Ehre seiner heiligen Gemeinde. Ihr müsst die Gemeinde des Herrn und den Herrn mehr lieben als euren Pastor. Ihr müsst sie mehr lieben als eure eigene Bequemlichkeit und eure eigene Furcht und Feigheit. Ihr müsst aufstehen und ihr müsst das Richtige tun gegen den Pastor. Und wie würde ich mir wünschen, dass viele Gemeinden das beherzigen würden und dass wir tausende neue Pastoren bekommen würden in unserem Land. Denn das wäre nötig. Denn tatsächlich, die größte Gefahr für die Kirche in unserer Generation sind Pastoren, die einfach machen können, denen sich niemand entgegenstellt, denen niemand wehrt. Es ist eure Pflicht als Gemeinde, über den Pastor zu wachen. Damit ihr euch nicht selbst mitschuldig macht an den Sünden und dem Amtsmissbrauch des Pastors. So. Brauchen wir doch irgendwie einen schönen Schluss. Seht ihr, bei allem Versagen und aller Sünde, auch von Pastoren. Und noch einmal, ich weiß nicht, ob wir auch mal so einen Fall hier in unserer Gemeinde haben. Lasst uns beten, dass es nicht so weit kommt. Aber wir sind alle nur Menschen. Wir sind alle nur Sünder. Wir sind alle abhängig von der Gnade des Herrn. Bei all den menschlichen Sünden, auch von Pastoren. Lasst uns unser Herz nicht hängen an Pastoren. Lasst uns unseren Glauben nicht hängen an Menschen, sondern an Christus. Denn es gibt einen Pastor, einen Hirten, der niemals etwas Falsches tun wird. Der niemals jemanden in die Irre führen wird. Der niemals irgendeiner Sünde, irgendeines Fehlverhaltens bezichtigt werden kann. Und das ist der Erzhirte, Christus, der, als die Wölfe kamen, um zu reißen, sein Leben hingegeben hat für die Schafe. Lass mich zum Abschluss noch einmal zurückkommen auf den Text, den wir gelesen haben, in Hesekiel 34, über dieses Gericht Gottes über die Hirten. Denn es geht noch weiter. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin da. Die Hirten versagen, aber ich bin da. Und ich will nach meinen Schafen fragen, wenn auch die Hirten es nicht tun, und mich ihrer annehmen. Seht ihr, wenn die Hirten es nicht tun, tut es der Herr selbst. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt, an dem Tag, da er unter seinen versprengten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut sind. Auch die Geschwister, die keine Gemeinde mehr haben, weil sie die Gemeinde verlassen mussten wegen so eines falschen Hirten. Er wird euch sammeln, die ihr zerstreut seid. Ich werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden. Und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort, auf den Bergen Israels, werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide haben, beweiden. Ich will meine Schafe weiden und will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Psalm 23, der gute Hirte. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückführen. Und das Verwundete will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Seht ihr, all das, was die falschen Hirten nicht tun, wird Gott selbst tun. Das Fette aber und das Starke werde ich vertilgen. Wie es recht ist, werde ich sie weiden. Und ich werde einen Hirten über sie erwecken. Und er wird sie weiden. Hört ihr, Gott wird sie weiden? Und der Hirte, den er erweckt, wird sie weiden? Wer ist dieser Hirte? Meinen Knecht, David. David war schon tot. Es ist der Sohn Davids. Der wird sie weiden. Und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Und mein Knecht David, unser Herr Jesus Christus, wird Fürst sein, König in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe geredet. Hesekiel 34, 11 bis 16 und 23 und 24. Was immer auch geschieht, was immer vielleicht ihr erlebt habt mit menschlichen Hirten, das ist unsere Hoffnung. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und wenn die Unterhirten versagen, dann nimmt sich der Erzhirte selbst seiner Schafe an. Aber er wird nicht zulassen, dass auch nur eines von ihnen verloren geht. Christus ist gekommen. Der wahre König David. Der wahre Hirte. Und er hat sein Leben gegeben für seine Schafe. Und er wird keines verlieren, sondern wird sie alle ans Ziel führen. Er will es tun durch Unterhirten. Aber selbst wenn man keinen guten Unterhirten hat und keinen finden sollte, der Herr wird seine Schafe selbst versorgen. Ihm und ihm allein und keinem Menschen sei alle Ehre in der Gemeinde und in der ganzen Welt. Amen.